China und Japan, zwei asiatische Großmächte, die wirtschaftlich eng verflochten sind, deren Beziehung aber auch historisch belastet ist. Und aktuell gerade wieder. Der jüngste Auslöser für Spannungen ist Taiwan. Die japanische Premierministerin warnte China öffentlich, ein Angriff auf Taiwan würde eine militärische Reaktion Japans nach sich ziehen. Peking schickte daraufhin Marineschiffe in umstrittene Gewässer, Reisewarnungen wurden veröffentlicht, hunderttausende Touristen stornierten ihre Japan-Trips. Und hinter all dem steht nicht nur ein bilateraler Konflikt, sondern der große Systemstreit zwischen China und den USA, mit Japan und Taiwan als möglichen Stellvertretern. Was bedeutet das alles für die Stabilität in Ostasien und wie groß ist die tatsächliche Gefahr einer militärischen Eskalation? Darüber spreche ich nun mit dem Sinologen Jonas Greinberg. Guten Tag, Herr Greinberg.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Greinberg, diese jüngste Zuspitzung. Japan hat China gewarnt, ein Angriff auf Taiwan werde eine militärische Reaktion auslösen. Wie außergewöhnlich oder völlig normal ist diese Ankündigung, wenn man die japanische Außenpolitik und ihre Geschichte anschaut?
Für die japanische Außenpolitik und gerade für eine japanische Regierungschefin ist es schon außergewöhnlich. Sanae Takaichi hatte ja vor einigen Wochen im japanischen Parlament gesagt, dass wenn China also gegenüber Taiwan militärische Maßnahmen ergreift, dann würde Japan das auch tun. Japan ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg ein pazifistisch angehauchtes Land. Auch in der Verfassung steht, dass die Selbstverteidigungskräfte eben nur zur Landesverteidigung eingesetzt werden dürfen. Und China reagiert natürlich auf solche Aussagen sehr sensibel. In der Verfassung steht, dass Taiwan ein Teil des geheiligten Territoriums ist. Und man muss auch bedenken, was die Geschichte angeht, Taiwan war ja die erste japanische Kolonie. Und China war auch ab 1936 in großen Teilen von Japan kolonisiert. Da gibt es zum Beispiel das Nanjing-Massaker, das dann immer unschöne Erinnerungen weckt. Vor diesem Hintergrund ist natürlich auch die Ein-China-Politik zu betrachten. Also man hat sich international eigentlich darauf geeinigt, dass man den Status quo mehr oder weniger anerkennt. Es gibt Selbstverwaltung in Taiwan, aber international wird anerkannt, dass es eigentlich nur ein China gibt. Ja, das ist so die Lösung, die man für dieses Problem gefunden hat. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass die USA und China sehr stark also in die Konfrontation gehen, steigt natürlich die Gefahr, dass sich China da stärker engagiert. Das ist zu sehen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um Halbleiter und um seltene Erden. Die USA beschränken ja den Export von Hochtechnologie im Bereich der Halbleiter seit 2018 und China hat das jetzt seit April dieses Jahres den Spieß umgedreht und gesagt, ja gut, dann verhängen wir halt auch Exportbeschränkungen auf seltene Erden. Und bei dem jüngsten Treffen zwischen Trump und Xi hat man dieses Problem nicht wirklich aus der Welt geräumt. Die Chinesen sind ein bisschen zurückgegangen, was diese Exportbeschränkung angeht, aber es gibt weiterhin Exportbeschränkungen auf 7 von 17 seltenen Erden und die sind eben relevant in der Rüstungsindustrie, in der Elektronik, eigentlich in jedem Bereich, wo man mit Hochtechnologie zu tun hat. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, steigt natürlich die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung, auch gerade vor dem Hintergrund, dass die USA jetzt Japan und Taiwan verstärkt aufbauen als Stellvertreter. Trump war ja Ende Oktober in Japan und hat mit Sanae Takaichi gesprochen. Es wurde dann gesagt, es gibt jetzt ein neues goldenes Zeitalter zwischen den USA und Japan. Es wurde ein Deal geschlossen über die Lieferung von F-35 Kampfjets. Und auch mit Taiwan geht es jetzt weiter. Taiwan bekommt F-16 Kampfjets aus den USA für $330 Millionen. Die sind nicht ganz so fortschrittlich, aber in anderer Hinsicht klotzt Taiwan auf jeden Fall. Der Präsident Taiwans hat vor kurzem gesagt, er will jetzt über die nächsten 8 Jahre $40 Milliarden in die Landesverteidigung investieren und man möchte den Verteidigungsetat auf 5% anheben. Das ist wirklich eine sehr hohe Hausnummer und es soll ein Taiwan Dome gebaut werden, ein Raketenabwehrsystem. Was sich hier gerade abzeichnet, ist die Gefahr für China, dass, wenn das so weitergeht, eben die Eingliederung Taiwans nicht mehr möglich sein wird in ein paar Jahren. Und China hat sich das Ziel gesetzt, Taiwan spätestens bis 2050 mit dem Mutterland zu vereinigen. So steht es in der Verfassung, so steht es in den Parteiäußerungen. Und das erhöht natürlich ganz eminent die Gefahr eines Konflikts.
Schauen wir mal, wie groß diese Gefahr ist, wenn jetzt beide Länder Reisewarnungen publizieren, China umgehend die Marine in Bewegung setzt. Ist das so ein bisschen symbolisches Anspannen des Bizeps oder sind wir bereits in einer sicherheitspolitisch relevanten Lage?
Sicherheitspolitisch relevant ist es im weiteren Sinne erstmal noch nicht. Also wir sehen diese Geplänkel ja jetzt schon seit mehreren Jahren. Also gerade der Konflikt um die Diaoyu oder die Senkaku-Inseln, wie sie auf Chinesisch und Japanisch heißen. Das gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Es gibt regelmäßig auch Zusammenstöße zwischen der Marine Japans und aggressiven chinesischen Schiffern und auch andersrum. Also das kocht immer wieder hoch und wenn man dann diplomatisch aneinander gerät, dann wird halt der Säbel gerasselt. Aber was jetzt momentan eben eine neue Situation ist, ist, dass die USA nicht mehr in der Lage sind, also unilateral ihre Interessen durchzusetzen. Das haben wir ja gesehen in dem Konflikt um die Exportbeschränkung auf Halbleiter. Da hatte Trump ja angedroht, er würde 100% Strafzölle verhängen, wenn die Chinesen die Exportbeschränkung nicht zurücknehmen. Die Chinesen sind jetzt einen Schritt zurückgegangen und haben die Exportbeschränkung auf einen Teil der seltenen Erden aufgehoben, aber eben nicht auf alle. Und die Tatsache, dass die USA jetzt nicht zu ihrem Wort stehen und unilateral Maßnahmen ergreifen, zeigt eben, dass die USA diese Last auf andere Schultern abwälzen. Und das ist in diesem Maße vorher nicht so passiert. Es gibt auch einen Bündnisvertrag zwischen Taiwan und den USA, aber die USA haben sich immer zurückgehalten, mehr oder weniger, was die militärische Förderung von Taiwan angeht. Und hier sehen wir gerade eine neue Qualität. Und man muss das auch sehen vor dem Hintergrund, dass Taiwan eben der Weltmarktführer ist für Halbleitertechnologie. Und zwar handelt es sich hier um TSMC. Das ist das fortschrittlichste Unternehmen und das einzige der Welt, das also Halbleiter mit der 3-Nanometer-Technologie herstellen kann. Das sind die leistungsfähigsten Chips der Welt. Und aus chinesischer Sicht gibt es hier jetzt eigentlich zwei Probleme. Ja, wenn die USA diese Beschränkung auf Halbleiterexporte weiter ausdehnen, was sie ja bereits über Taiwan tun, ja, China bekommt diese 3-Nanometer-Technologie nicht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Handelskonflikt weiter eskaliert, China kommt noch schwerer an Halbleiter ran, was es ja unbedingt braucht, um im KI-Wettlauf die Oberhand zu gewinnen. Und gleichzeitig die USA jetzt auch noch so stark Taiwan und Japan aufrüsten und gegen China in Stellung bringen, dann könnte in den nächsten Jahren wirklich die Situation entstehen, dass die chinesische Elite sich überlegt, okay, jetzt oder nie. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die USA mit unseren Exportbeschränkungen auf seltene Erden in die Knie zu zwingen. Wir verlieren den Zugang zu Halbleitern und wir werden Taiwan, wenn das so weitergeht, nicht in unser Mutterland eingliedern können. Und wenn die chinesischen Eliten zu diesen Schlüssen kommen und es weiterhin so eskaliert, dann würden wir wirklich vor so einem sicherheitspolitischen Risiko stehen.
Um bei Ihrem Bild zu bleiben von den Schultern, die sich die USA da gesucht haben, um was abzuladen, warum sind es gerade die Schultern von Japan?
Naja, Japan ist ja, wie Zbigniew Brzezinski gesagt hat, der unsinkbare Flugzeugträger der USA vor der chinesischen Küste. Und Japan ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg ganz eng in das westliche Bündnis eingegliedert. Japan war zunächst besetzt, hat dann einen Friedensvertrag bekommen und hat dann 1960 einen völkerrechtlichen Vertrag mit den USA geschlossen, der die Einrichtung von US-Militärbasen in Japan regelt. Also momentan haben wir 55.000 US-Soldaten, also 110.000 Stiefel on the ground in Japan. Das schränkt natürlich die Handlungsfähigkeit eines Landes ein, wenn sie so viele fremde Truppen im eigenen Land haben. Also ein paar Beispiele. Die Amerikaner können zollfrei Waren für diese Basen nach Japan exportieren. Die Amerikaner, die dort arbeiten, sind von den Passbeschränkungen ausgenommen. Und die Jurisdiktion Japans über diese Basen ist nicht gegeben. Und über die US-Soldaten, wenn sie sich dann außerhalb der Basen befinden, ist auch stark eingeschränkt. Das hat man im Zeitalter der Vertragshäfen, im Zeitalter des Kolonialismus Extraterritorialität genannt. Und ich finde, auf Japan könnte man schon den Begriff eines Semiprotektorats anwenden, denn Japan ist eben, was seine Sicherheitspolitik und seine Außenpolitik angeht, dadurch starken Schranken auferlegt. Und ein paar weitere Beispiele, die untermauern, wie stark Japan von den USA abhängig ist und in dieses westliche Bündnis eingegliedert ist. Das sind die NSA-Leaks, die von Julian Assange um 2015 veröffentlicht worden sind. Daraus geht hervor, dass also die USA ganz genau informiert waren, was also im Büro des Premierministers passiert, was in den Chefetagen der japanischen Großkonzerne wie Mitsubishi besprochen wird, wo die Japaner stehen bei internationalen Handelsverträgen oder bei militärischen Unterhandlungen. Und Edward Snowden hat auch darauf hingewiesen, dass innerhalb der amerikanischen Geheimdienst-Community Notfallszenarien bestehen, was denn passieren würde, wenn Japan sich im Falle eines Atomkriegs von den USA abwendet. Und ein Szenario hat dann empfohlen, ja, dann würden wir halt das Energienetz in Japan komplett ausschalten. Also diese Beispiele zeigen sehr stark, dass Japan eben auf Seiten der USA steht und es ist halt der unsinkbare Flugzeugträger vor der Küste Chinas. Japan hat ungefähr 130 Millionen Einwohner und hat in der Vergangenheit immer mit England zusammengearbeitet, sehr stark, und hatte großen Einfluss in China gehabt. Und heute ist diese Rolle der maritimen Supermacht übergegangen auf die USA. Und für die USA ist Japan eben das wichtigste Werkzeug in Ostasien, gerade in der Taiwan-Frage aufgrund der geografischen Nähe, China in Schach zu halten.
Im Moment schwelt das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen vor sich hin. Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Risiko für eine allfällige, rasche, unbeabsichtigte Eskalation, dass es aus dem Ruder läuft? Irgendein politischer Fehler, ein wirtschaftlicher Schock, was könnte da passieren?
Ich glaube nicht, dass es ein Zufallsereignis ist, das diesen Konflikt auslöst, sondern es kommt alles ganz genau darauf an, wie sich der Konflikt zwischen den USA und China entwickelt. Also es kommt darauf an, was die Führer der kommunistischen Partei entscheiden und was im Weißen Haus entschieden wird. Wenn die USA jetzt sagen, wir müssen den Aufstieg Chinas, wir müssen BRICS wirklich verhindern und wir müssen China jetzt noch stärker als vorher abschnüren vom Zugang zu Halbleitertechnologie, das können die USA, denn sie haben das schon gemacht mit ASML, dem niederländischen Weltführer für Lithografiemaschinen, die nötig sind, um Halbleitertechnologie zu produzieren. Da gibt es sehr starke Beschränkungen, die die USA durchgesetzt haben. Das gleiche ist der Fall bei TSMC, dem größten Produzenten von Halbleitern, der in Taiwan sitzt. Wenn die USA also wirklich in diese Konfrontation gehen, dann sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass die chinesischen Eliten sich sagen, gut, wir sind jetzt so an die Wand gedrängt, wir werden jetzt unsererseits die Exportbeschränkungen auf seltene Erden, gerade was die Rüstungstechnologie angeht, hochfahren, um die USA zu schwächen. Und die Chinesen wissen eben, dass ihnen, wenn es zu diesem Konflikt kommt, die Zeit davonläuft. Denn die USA sind ja schon dabei, jetzt sich unabhängiger zu machen, was seltene Erden angeht. Die USA haben Abkommen geschlossen in den letzten Monaten mit Australien, mit Malaysia und mit Japan, als Trump letztens Sanai Takaichi besucht hat. Wenn sich dieses Szenario also entfaltet, dass beide Länder wirklich in den Konflikt gehen, dann sehe ich eben auch die Möglichkeit, dass die Chinesen sagen, jetzt ist die Möglichkeit noch da, sich Taiwan wieder einzugliedern und eben dann auch Zugriff zu haben auf den Marktführer der Halbleitertechnologie. Allerdings muss ich hinzufügen, dass so eine Eskalation momentan eher unwahrscheinlich ist, denn wir haben ja gesehen, dieses Säbelrasseln, diese starken Aussagen von Trump, ja, es gibt 100% Strafzölle. Das ist sehr schwer umzusetzen, denn gerade, nehmen wir ein Beispiel, die Sojabohnenfarmer in den USA exportieren jedes Jahr etwa 10 Milliarden an Sojabohnen in die Volksrepublik China. Das ist jetzt etwas weniger geworden. Aber die Sojabohnenfarmer, wenn Sie sich mal die USA anschauen, das sind Trump-Wähler, das sind Republikaner. Und das ist eben sehr schwer bei so einer starken Verflechtung des Handels, der Wirtschaft, da jetzt so ein Schock-Decoupling durchzuführen. Ich halte das für sehr schwierig, aber es hängt eben davon ab, welche Entscheidungen im Weißen Haus getroffen werden und ich will es nicht ganz ausschließen.
Und kurz zum Schluss, wie wahrscheinlich ist es für Sie, dass aus dem Wirtschaftskrieg ein wirklicher, im Wortsinne, Krieg wird und was würde das bedeuten?
Ein wirklicher Krieg, also nehmen wir mal an, jetzt zwischen den USA und China, halte ich für völlig ausgeschlossen. Wir haben die gegenseitige Abschreckung durch totale Vernichtung, durch einen Atomkrieg. Das war ja auch im Kalten Krieg der Fall. Also es ist ja nie zu einem direkten Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion gekommen, sondern es ist immer zu Stellvertreterkriegen gekommen. Und das ist meine Auffassung. Seit dem angekündigten Ende der Geschichte sind wir übergegangen in eine Zeit der asymmetrischen Kriegführung. Ja, also man hat Aufständische gehabt, man hat Terroristen gehabt, man hat schwache Akteure gehabt, die gegen Staaten angegangen sind. Und was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wir jetzt wieder so eine Neuauflage, eine Aufwärmung des Kalten Krieges erleben könnten. Und zwar zwischen den beiden angehenden Supermächten. Ja. Dass wir wieder in ein bipolares Zeitalter kommen. Ich bin nicht vollständig davon überzeugt, dass wir jetzt in einem multipolaren Zeitalter leben. Wenn Sie sich einfach mal die Wirtschaft anschauen, dann sehen Sie, da stehen die USA, da steht China an der Spitze und auch militärisch, auch wenn China noch nicht auf dem Level der USA ist. Und ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das in der Zukunft fortsetzt, dass China dann auch anfangen wird, seine Stellvertreter militärisch auszurüsten. Genauso wie es die USA gerade tun. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch im Ukraine-Konflikt, dass die USA gesagt haben, ja, liebe Freunde, liebe Partner, ihr müsst jetzt endlich mal eure Ziele erfüllen von 2% oder noch mehr. Und das halte ich für wahrscheinlich, dass wir jetzt eine Art Aufwärmung des Kalten Krieges erleben können.
Sie hörten den Sinologen Jonas Greinberg zur schärferen Stimmlage zwischen China und Japan im Taiwan-Konflikt. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Milius.